Der Klimawandel ist die globale Herausforderung unserer Zeit. In den letzten Jahren ist das Thema auch immer stärker in den gesellschaftlichen Fokus gerückt. Uns allen ist klar, dass Veränderungen und Lösungsansätze nötig sind. Und zwar nicht erst in ferner Zukunft, sondern jetzt. Ich bin Friederike Kuka und arbeite schon seit vielen Jahren im Bereich Nachhaltigkeit. Heute bin ich im Auftrag von Interzero unterwegs. Interzero ist ein Umweltdienstleister, der Lösungen für die Kreislaufwirtschaft anbietet. Und genau das soll heute Thema sein. Gemeinsam mit unseren beiden Gästen wollen wir uns der Frage widmen, welchen Beitrag die Kreislaufwirtschaft zum Klimaschutz leisten kann. Dazu spreche ich mit Herrn Markus Müller-Drechsel, einem Experten der Kreislaufwirtschaft, denn er ist Geschäftsführer der Interzero Dienstleistungs GmbH. Zu Gast ist außerdem Herr Professor Dr. Günther Bachmann. Herr Bachmann war fast 20 Jahre lang Generalsekretär im Rat für nachhaltige Entwicklung und hat in dieser Position die Bundesregierung in Fragen der Nachhaltigkeit beraten. Herr Müller-Drechsel, bei Interzero beschäftigen Sie sich ja nun jeden Tag mit der Kreislaufwirtschaft. Deshalb kurz und knapp und aus Ihrer eigenen Sicht, was genau ist das eigentlich? Was bedeutet Kreislaufwirtschaft?
Kreislaufwirtschaft ist eigentlich das Gegenteil der Wegwerfwirtschaft, die es früher mal gab, wo wir Ressourcen nur einmal verwendet haben und uns danach derer entledigt haben. Und das Gegenteil davon ist die Kreislaufwirtschaft, sich zu überlegen, welche Stoffe man im Kreis führen kann und sie letztendlich für die Wirtschaft ein weiteres Mal und ein weiteres Mal immer weiter nutzbar zu machen.
Und mit Blick auf unser Thema Klimawandel und der nötige Klimaschutz, welche Möglichkeiten hat die Kreislaufwirtschaft da?
Die Kreislaufwirtschaft ist bezogen auf das Thema Klimawandel eine der fast einfachsten Möglichkeiten, um positiv auf das Thema der Treibhausgase einzuzahlen. Es ist ungefähr nur halb so CO2-intensiv, Kreisläufe für Rohstoffe zu fahren, als das mit Primärrohstoffen zu machen. Dazu bedarf es aber eben nicht nur der Nutzung dieser Rohstoffe, sondern es bedarf auch der Sammlung dieser Rohstoffe. Und das ist deswegen nennt man das Ganze auch Kreislaufwirtschaft, denn das Ganze funktioniert nicht nur, weil man Rohstoffe hat, sondern man muss sie erstmal erfassen. Und dazu muss ich die Wirtschaft mitnehmen und dazu muss ich den Verbraucher mitnehmen.
Herr Bachmann, im Jahr 2016 haben Sie bei einem Vortrag folgende These aufgestellt. Deutschland hat keine Kreislaufwirtschaft. Sehen Sie das immer noch so oder hat sich seither etwas getan?
Leider sehe ich das immer noch so.
Und woran genau machen Sie das fest?
Wir sind mit der Kreislaufwirtschaft groß gestartet in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und seitdem hat sich nicht viel getan, außer, dass wir alle glauben, wir seien die Weltmeister im Recycling. Das ist eine große gesellschaftliche Projektion, die aber leider nicht stimmt, weil viele der Stoffe, die eingesammelt werden, eben doch gar nicht ins Recycling kommen. Und weil wir eben auch noch viel besser sein müssten, um uns Weltmeister im Kreislaufwirtschaft zu nennen. Und um diesen Realitätscheck geht es mir. Und das ist kein Angriff gegen die Industrie, die tolle Sachen macht. Das ist eine Offensive gegen das vorherrschende Denken, dass sich damit begnügt, Papier wegzuwerfen und Recyclingpapier zu kaufen. Das ist es nicht. Wir müssen da viel größer denken und deswegen habe ich diese These aufgestellt.
Herr Müller-Drechsel, vor dem Hintergrund, dass Sie Geschäftsführer von Interzero sind, wie sehen Sie das?
Also ich gebe Herrn Professor Bachmann insofern recht in der Aussage, dass wir noch viel zu wenig tun. Bis dahin d'accord. An anderer Stelle habe ich eine gänzlich andere, nicht nur Wahrnehmung, sondern auch Erfahrung. In Relation zu dem, was wir in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts getan haben, tun wir heute erheblich mehr, weil wir ganz neue Techniken entwickelt haben. Es ist schade, dass auch sehr häufig öffentlich behauptet wird, wir würden extrem viel dem geschlossenen Kreislauf nicht zuführen, weil wir erheblich mehr zuführen, als wir das gemeinhin glauben. Natürlich findet alles noch nicht seine Anwendung in der Perfektion. Warum ist das so? Die produzierende Industrie hat ganz hohe Anforderungen an bestimmte Rohstoffe, wie sie eingesetzt werden. Ein nicht ganz unerheblicher Teil der Materialien ist schlicht und ergreifend falsch produziert. Wenn ich am Anfang falsch anfange, tue ich mir am Schluss extrem schwer, etwas am Schluss auch wirklich wieder zu recyceln, es auch wieder in den Stoffkreislauf zuzuführen. Und deswegen sage ich ganz klar, wir sind viel weiter, als man das gemeinhin manchmal glaubt, aber das Ausgangsmaterial ist noch deutlich verbesserungsfähig.
Das zeigt also, es gibt viele verschiedene Stellschrauben, um die Kreislaufwirtschaft wirklich in Gang zu bringen. Wo sehen Sie denn, Herr Bachmann, die größten Hebel? Was muss sich verändern?
Man muss immer sagen, worüber man da redet, weil es je nach Stoffgruppe unterschiedliche Bilder gibt. Und ich erstmal anschließend das, was eben gesagt wurde. Klar, beim Aluminium, beim Kupfer haben wir die höchsten, überhaupt fast denkbaren Rückführungs- und Kreislaufraten. Nehmen wir mal an, wir sitzen hier in einem Raum, dessen Decken sind aus Reha-Gips gemacht. Und das Haus irgendwann mal zusammengelegt wird. Und nach heutigem technischen Standard würde der Reha-Gips eben nicht rausgebaut und getrennt entsorgt. Und wir würden aber heute, technisch, so habe ich mir sagen lassen, längst in der Lage, aus Reha-Gips wieder Frischgips, aus gebrauchten wieder frischen Gips zu machen, ohne dass es jetzt sensationell viel Geld kosten würde. Aber ist die Bau und Wirtschaft in der Lage, getrennt beim Rückbau getrennt zu entsorgen? Klar, das Metall holt man raus aus der Armierung und die Gesteine werden sortiert. Aber ich würde mir wünschen, dass wir auch sowas beim Reha-Gips machen würden. Oder ein anderes Beispiel. Da kommt ein Sportschuhhersteller hier, über an diesem Tisch haben wir gesessen, und sagt, wir würden gerne unsere Sportschuhe im Kreislauf für das Material. Aber wir kriegen die nicht zurück. Wir bieten den Kunden sogar Geld an, damit sie die alten Sportschuhe, aber das ist nicht der Typ des Einkaufers, der seine alten Sportschuhe in den Laden trägt. Sondern die werden sozusagen by the way gekauft im Shopping, da trägt man nicht die alten Sachen mit sich rum. Deswegen kriegen die Mengen nicht, um die Plastikschuhe, also in dem Fall ist das Plastik, um die im Kreislauf zu führen. Sie würden es wollen. Vom Design her ging es. Der Konsument macht nicht mit und das System ist einfach nicht so. Und deswegen muss man genau gucken, worüber man redet. Beim Plastik, da haben Sie eben gesagt, das ist auch völlig richtig, wir sammeln mehr ein, als wir recyceln. Wahrscheinlich geht das auch gar nicht anders. Am Ende werden wir immer ein Stück weit auch verbrennen müssen. Meine Freunde von der Öko-Fraktion finden das nicht gut, wenn ich sage, wir werden auch was verbrennen müssen. Aber ich glaube, dass es so sein wird. Also man muss genau hingucken. Und wenn ich jetzt da noch einen Strich drunter mache, sage ich, wir unterfordern uns. Ihr könnt viel mehr. Und man muss nicht gleich Weltmeister sein wollen, aber man muss an der Grenze ankommen, die man selber auch leisten kann. Und da ist der Industriestandort Deutschland unterfordert.
Also da, Herr Bachmann, gebe ich Ihnen absolut recht. Und genau deswegen habe ich am Anfang gesagt, das Thema, die Rohstoffe wiederzuverwenden. Die Techniken sind alle vorhanden, ja, kann man alles tun. Wie komme ich an das Material dran, dass ich es auch wirklich im Kreislauf fahren kann? In beiden Fällen sind es erstmal rein ökonomische Hinderungsgründe. Warum sollte ein Abbruchunternehmen gucken, dass es den Reha-Gips da wieder rausarbeitet, ja, und wieder den Gipskreislauf, was übrigens technisch ohne Probleme möglich ist. Gips können Sie immer wieder recyceln. Warum sollte der Verbraucher mit seinem alten Turnschuh in den Laden gehen und sagen, ich kaufe jetzt einen neuen? Wir sind als Verbrauchsgesellschaft oder als Spaßgesellschaft, nenne ich uns jetzt mal, ganz anders orientiert. Sie haben es gerade gesagt, der zufällige Kauf, will mir gerade ein paar neue Turnschuhe kaufen, da habe ich gerade diejenigen, die ich abgeben könnte, nicht dabei. Wir müssen Motivationen schaffen, dass wir die in Produkten vorhandenen Rohstoffe auch wieder zurückgeben. Leider Gottes haben wir im Moment eher den gegenteiligen Trend. Märkte funktionieren gar nicht mehr so richtig. Machen wir es mal an Alttextilien fest. Ja. Durch das gesamte Thema Fast Fashion haben wir erheblich zu viel Kleidung auf den Weltmärkten. Ja. Das heißt, der ökonomische Anreiz, überhaupt etwas zurückzugeben, sowas ja existiert im Moment gar nicht so sehr. Und ich glaube, genau an der Stelle müssen wir ansetzen. Wir müssen den Anreiz für den Verbraucher schaffen oder für denjenigen, der einen verbauten Rohstoff besitzt, um den Rohstoffpreis auch wieder zuzuführen.
Ökonomische Anreize, klar, wenn man sie hat, wenn man sie nutzen kann, alles gut. Aber ich sag mal, das Mittelalter war nicht getrieben von ökonomischen Anreizen, sondern von dem, was Menschen für normal hielten. Also die komplette Nutzung der Ressourcen. Und gerade wenn Sie die Mode ansprechen, die Mode ist etwa ein Konsumbereich, der auf ökonomische Anreize, aber sowas wie überhaupt nicht reagiert. Weil die reagieren eben auf Mode und auf Präsentation des Ichs und auch Identitäten.
Warum ich sage, ökonomischer Anreiz, ich muss dem Verbraucher Anreize schaffen, dass er mir die Rohstoffe wieder zurückgibt. Ja, denn das schaffe ich nicht als Entsorgungswirtschaft. Als Entsorgungswirtschaft oder als Recycler kann ich nur sagen, wenn du mir das gibst, dann kann ich daraus wieder einen Rohstoff produzieren. Ich muss aber demjenigen, der den Rohstoff besitzt, eine Motivation geben, mir das auch zu geben. Ich mache das an einem ganz einfachen Beispiel, weil das in Deutschland ja zu großen Diskussionen geführt hat, aber mittlerweile wohl sich langsam zu einem weltweit ausgerollten Modell entwickelt. Nehmen Sie das Pfandsystem in Deutschland, wo Gott und die Welt drüber schreit, so nach dem Motto, wie schlimm das ist, dass man alles zurückbringt. Wir haben auf diese Weise den reinsten Rohstoff im Bereich PET, der als Ausgangsbasis dient ja, um eigentlich heute PET als neues Material kaum mehr groß in den Markt bringen zu müssen, weil wir uns das hochwertige PET aus den gesamten Flaschen wieder zurückholen, weil der Verbraucher die 25 Cent wieder haben möchte. Der ökonomische Anreiz, entweder für den Verbraucher selbst oder für denjenigen, der so eine Flasche mal am Wegesrand findet, ist so hoch, dass er gar nicht drüber nachdenkt, hat das, bin ich jetzt der Gutmensch, der jetzt etwas zurückgibt, ja, sondern hat eine ökonomische Motivation zu sagen, gehört mir nicht. Oder ich mache ein anderes Beispiel. Wir haben heute sehr teure elektronische Geräte, die wir den ganzen Tag mit uns rumtragen. Das sind Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Das ist ein extrem teurer Rohstoff, übrigens auch ein sehr gefährlicher. Brennt sehr, sehr schnell, wenn ich den falsch behandle. Wir diskutieren seit bestimmt 2-3 Jahren darüber, ob man solche Akkus auch bepfanden muss, damit man diesen teuren Rohstoff wieder zurückbekommt. Ehrlich gesagt, das Pfand ist schon längst überfällig, ja, dass wir an solche Rohstoffe wieder herankommen, weil es viel zu schade ist, sie morgen in irgendeiner Müllverbrennungsanlage oder sonst irgendwo zu wissen, ja, anstatt sie wieder zu nutzen. Und das meine ich damit, ja, der Verbraucher, so wie wir ihn kennen, ja, ist gewillt, vieles zu tun, aber vieles weiß er nicht. Und deswegen kann ich, tue ich mir leichter, ihn mit ökonomischen Anreizen dazu zu motivieren, es uns wiederzugeben.
Ich glaube, Ihre Diskussion zeigt sehr gut die verschiedenen Beteiligten an diesem Prozess und die Komplexität. Es ist zum einen der Verbraucher, der natürlich stark betroffen ist, sensibilisiert werden muss, vielleicht auch mehr in die Pflicht genommen werden muss. Es ist die Politik, die Rahmenbedingungen schaffen muss. Und es ist auch die Industrie. Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht, alle Akteure an einen Tisch zu bekommen, Herr Müller-Drechsel?
Die Politik, und damit meine ich eigentlich in erster Linie die Gesetzgebung. Wir hätten in Deutschland nicht die Situation, wo wir heute stehen, als, man muss auch wirklich sagen, Recycling-Weltmeister, wenn Professor Töpfer damals nicht in den 70er, 80er Jahren, 80er waren das eher gewesen, ja, die erste Basis bestimmter sogenannter Produktverantwortungsgesetze erlassen hätte, hätten wir bis heute eine reine Wegwerfgesellschaft. Deswegen habe ich das vorhin vor die Klammer gezogen. Ja, die Kreislaufwirtschaft zeichnet sich dadurch aus, die handelnden Beteiligten per Gesetz in eine gewisse neue Richtung zu lenken. Deswegen ist der Gesetzgeber an vorderster Stelle notwendig, weil wir brauchen den Gesetzgeber, wir brauchen die Politik, um die, was man so schön neuhochdeutsch Level Playing Fields zu definieren. Und sagen, das sind die Rahmenbedingungen, unter denen ihr euch jetzt alle bewegen dürft, aber auch nicht darüber hinaus.
Wie sehen Sie das, Herr Bachmann, vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie ja nun sehr viele Jahre die Bundesregierung beraten haben zu genau diesen Themen?
Es spricht ja immer viel dafür, alle an einen Tisch zu setzen. Aber in der Realität sitzen die dauernd an Tischen rum. Und man muss denen auch einen Grund geben, von dem Tisch auch aufzustehen und zu sagen, jetzt haben wir es geschafft. Und das fehlt im Moment. Die Bereitschaft, über Kreislaufwirtschaft nachzudenken und neue Horizonte abzumessen, die ist ja, glaube ich, bei allen da. Und ich finde, ich plädiere sehr dafür, dass sich die kommunalen Abfallentsorger im Grunde auch so verhalten sollten wie die privaten. Ich sehe gar nicht diesen großen Interessengegensatz. Das muss man lösen. Und das ist ein politisches Problem. Da brauche ich nicht alle Beteiligten am Tisch. Da brauche ich nur die, die da eine Rolle spielen.
Dem kann ich nur beipflichten. Die jüngste Diskussion um das sogenannte Wertstoffgesetz, wie es ursprünglich mal gestartet war, was jetzt ein Verpackungsgesetz geworden ist, hat genau diesen Streit ein Stück weit auf die Spitze gebracht. Alle Beteiligten, kommunale wie private Seite, war sich einig gewesen, jawohl, das müssen wir tun. Wir müssen beim privaten Endverbraucher, einem der größten Rohstoffemittenten, müssen wir dafür sorgen, dass wir das gut und intelligent, ja, sammeln. Wir müssen dem Verbraucher erklären, was er alles in die Tonnen werfen soll, damit wir am Schluss auch wieder Rohstoffe daraus produzieren können. Und geendet ist das Ganze in einem fast über 5 Jahre dauernden Streit. Und wer darf das dann abholen? Eine Frage, die eigentlich eine reine Logistikfrage ist, ja, aber eben eine Frage, die logischerweise für die Privatwirtschaft in einen Streit mein Förmchen, dein Förmchen geartet ist, ja, wo sich der normale Verbraucher fragt, ja, soll doch derjenige tun, der es am günstigsten macht. Wenn es erstmal eine reine Logistikleistung ist, soll es doch bitte derjenige tun, der uns, weil es ja immer an den privaten Endverbraucher durchkalkuliert wird, ja, der uns da am wenigsten belastet. Aber wir haben eine Frage daraus diskutiert in Deutschland, darf es nur der eine oder nur der andere tun? Und normalerweise löst man so eine Frage ganz normal über Ausschreibungen und sagt, möge derjenige tun, der es am effektivsten tut, ja, denn es geht nur darum, das Material in erster Linie mal zu sammeln, bevor man es dann im Recycling zuführt. Und deswegen gebe ich Herrn Bachmann an der Stelle absolut recht, ja, wir müssen uns mal mehr wieder auf das Ziel konzentrieren, als über die entsprechenden Teilschritte.
Wenn man die Erfahrung macht, dass ein Wertstoffgesetz in einem Verpackungsgesetz endet und man einen eigentlichen Punkt nicht löst, kann man sich natürlich fragen, wo habe ich denn quasi Agenten des Handelns, die da den Hebel haben und die mal eine ganz neue Seite aufziehen könnten. Ich greife jetzt mal sehr weit, aber ich könnte mir schon eine Industrie vorstellen, die heute noch Produkte herstellt, die sie im Markt verkaufen und dann sagen sie Tschüss Produkt. Auch vielleicht sagen die in Zukunft gar nicht mehr Tschüss Produkt, sondern die sagen, ich will es wieder haben. Mir ist mein Produkt so viel wert, dass ich das gar nicht verkaufen, weggeben will, sondern ich möchte es nach 3 Jahren oder 5 Jahren oder nach einer halben Woche wieder haben. Also in meiner Vorstellung würde irgendwann mal die Firma VW dazu kommen, neben den Turm, wo man die neuen Autos abholt, einen weiteren Turm zu stellen, in dem man die alten Autos hinbringt. Da muss man, mit allem Respekt, aber da redet man nicht mit Interzero, da muss man mit VW reden, mit Daimler und mit den Big Shots, die Dinge in den Verkehr bringen.
Und das ist übrigens gar kein Widerspruch, weil Sie gerade sagten, nach dem Motto, man nicht mit Interzero springt, sondern mit VW. Das ist auch so, weil Sie diejenigen sind, die die Rohstoffe in Ihren Produkten gebunden haben, aber VW spricht wiederum mit uns, weil sie sagt, jetzt habe ich das Produkt mit massenhaft Rohstoffen, die muss ich ja jetzt erstmal aufarbeiten, sodass ich sie wieder verwenden kann. Also ich mache es an einem Beispiel eines VW Golf fest, der besteht aus, wer weiß wie vielen tausend Einzelteilen mit unterschiedlichsten Materialien, das sogenannte Dismantling, also aus dem Produkt wieder die unterschiedlichsten Kategorien zu machen und sie der Industrie wieder zur Verfügung stellen. Da kommt die Recyclingwirtschaft wieder entsprechend ins Spiel. Aber wir sehen das wie Sie, wir erwarten das auch in der Zukunft, wo Rohstoffe immer rarer werden, immer teurer werden, jedenfalls wenn es den Gesetzen des Marktes entspricht, ja, dass das eine ganz neue Art der Kreislaufwirtschaft wird, ja, wo Unternehmen die Nutzung ihrer Produkte verkaufen und nicht das Produkt per se.
Jetzt will ich aber stark hoffen, dass Sie mit denen sprechen oder die mit Ihnen. Aber können Sie denn auch schon die Flügel von Windturbinen recyceln?
Das ist eins der ganz entscheidenden Punkte, auf das werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Wir müssen mal anfangen, darüber nachzudenken, bevor wir ein Produkt produzieren, ob dieses Produkt am Schluss auch wieder in seine Rohstoffe zerlegbar ist. Warum sage ich das? Wer den genialen Rohstoff Carbon erfunden hat, hat sich blöderweise nicht bei der Produktion dieses Rohstoffes darüber Gedanken gemacht, wie kann ich den wieder zerlegen. Und wenn Sie schon mal versucht haben, einen Windrotor in einem Schredderaggregat klein zu machen, dann haben Sie das ungefähr 0,3 Sekunden versucht. Danach steht der nämlich, weil blöderweise Carbon, wenn es klein geschreddert wird, hochleitend ist, ja, und in jegliche Elektronik lahmlegt. Und aus dem Grund heraus gibt auch bis heute für diesen Rohstoff noch nicht die Lösung, wie man im großindustriellen Maßstab Carbon wieder in seine Ausgangsphase zurückgibt. Das ist im Technikumstadium, funktioniert das, aber eben nicht im industriellen Maßstab. Und deswegen unser ganz klares Petitum, wenn man neue Dinge entwickelt, wenn man neue Dinge in den Markt setzt, dann muss man auch mal darüber nachdenken, was passiert am Ende der Lebensdauer. Und deswegen fängt die Automobilindustrie ja auch zum Teil schon wieder an und sagt, ob Carbon jetzt unser tollster Rohstoff ist, den wir für uns erfunden haben, in Relation beispielsweise zur ehemaligen Leichtbauweise mit Aluminium, was ja einen ganz anderen Recycling-Systematik hat, ja, ist das ältere Modell sicherlich das intelligentere, weil man dafür einen Recyclingweg hat. Für Carbon ist der schlicht und ergreifend in der Größenordnung noch nicht gefunden. In kleinen Mengen ist das nicht das Thema, in großen Mengen ist das ein echtes Thema.
Wir werden ja noch viel, viel mehr erneuerbare Energien in Deutschland bauen. Das Verbrauchsschema erneuerbare Energien unterscheidet sich ja von dem der alten Welt und wir haben viele neue Bedarfe bis hin zur Mobilität und so weiter. Da wird noch viel passieren. Wir werden also jede Menge Windenergieanlagen noch bauen. Und dazu gehört es, dass man das, was wir 1972 aufgeschrieben haben, zur Entstehung des Umweltschutzes, da haben wir gesagt, Verursacherprinzip, Kooperationsprinzip, Vorsorgeprinzip. 50 Jahre ist es jetzt hier. Damals hat es ja total genervt, dass Menschen ohne Verantwortung Produkte in die Welt gesetzt haben. Und haben gesagt, nee, du bist aber der Verursacher. Du musst dann jetzt. Aber das Gleiche bei der Windenergie, bei den Anlagen. Nach 20 Jahren werden die abgebaut. Dann stellt man fest, ja, mit dem Hammer kannst du sie vielleicht auch kaputt kriegen, aber sonst nicht. Und das ist eine industriepolitische Aufgabe. Uns fehlen diese großen Verbindungen. Das ist ein großes Thema, so groß wie Klimaschutz oder wie Biodiversität. Wird aber nur nachrangig behandelt. Und es liegt daran, dass wir gewohnt sind, das ganze Thema Kreislaufwirtschaft damit zu verbinden, wer holt bei mir den Müll ab.
Wir sehen also, die Kreislaufwirtschaft hat noch einen weiten Weg vor sich. Auch wenn Erfolge durchaus sichtbar sind, ist hier noch viel zu tun. Schauen wir doch mal in die Zukunft, Herr Müller-Drechsel. Wie sieht denn Ihre Vision aus im Jahr 2030 mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung und explizit auf die Kreislaufwirtschaft?
Ich mache es mal an dem Beispiel fest, was Herr Bachmann gerade eben gebracht hat. Wir haben die Energiewirtschaft mit nachhaltiger Energieproduktion über Windräder in die richtige Richtung gedreht. Das Einzige, was wir dabei vergessen haben, ist ja, dass so wie wir es produzieren, haben wir im Moment noch keinen Entsorgungsweg gefunden. Wenn ich nach 2030 schaue, hoffe ich, dass wir Rahmenbedingungen geschaffen haben, wo wir uns, bevor wir ein Windrad erfinden, geschaffen haben, wo wir sagen, und dieses Windrad ist in 20 Jahren Abfall und in 20 Jahren musst heute ein Konzept vorlegen, mit dem du das in 20 Jahren zurückbaust, weiterverwendest. Das ist übrigens die beste Variante der Recyclingwirtschaft, nicht Wiederverwertung, sondern Wiederverwendung. Ja, wo findet es vielleicht noch einen Zweitnutzen, dieses Windrad? Passt vielleicht nicht mehr bei uns hin, aber vielleicht kann man es irgendwie abspecken und kann es für eine andere Nutzung noch entsprechend gebrauchen. Ja, dass wir für alle Produkte, die wir in den Markt setzen, ja immer im Vorwege uns die Technologie überlegen und die Technologie auch haben, ja, wie wir es am Schluss auch entsprechend im Kreislauf wieder weiterführen können.
Herr Bachmann, wie sieht Ihre Vision aus für 2030?
Ich möchte, dass wir dann nur noch die Hälfte der Lebensmittel wegwerfen, die wir heute wegwerfen. Und es ist kein Spezialthema. Es ist ein großes Thema und es hat weltweite Bedeutung. Denn Deutschland, Europa ist heute in der Welt, wo die anderen großen Blöcke der Welt andere Werte haben und nicht, das sind nicht die unseren. Generell gesagt, Trump und China. Unsere Werte sind, eine sozial intakte Gesellschaft bei einer ökologisch intakten Umwelt zu organisieren. Das ist Europa. Das müssen wir unter Beweis stellen. Und wir haben als Europa und die Welt insgesamt hat die sogenannten Sustainable Development Goals unterschrieben. Universell gültige Nachhaltigkeitsziele 2015 unterschrieben, die sollen 2030 abgerechnet werden. Da gibt es ganz viele von. Eins hat eine Bedeutung, was jeder versteht, sofort in der Welt. Ob in Kolumbien oder hier. Und das ist die Menge von Abfall, der weggeworfen wird, obwohl er noch hätte genutzt war oder gegessen werden können, das zu reduzieren. Und wenn es nur auf die Hälfte ist. Und auch nur bei der Hälfte. Wir werfen heute 40% weg und darunter ein großer Anteil Fleisch, was klimapolitisch ungefähr in der Kategorie von Harakiri ist. Davon die Hälfte. Das müssen wir organisieren. Und da brauchen wir die Entsorgungswirtschaft. Da brauchen wir natürlich auch den Handel. Da brauchen wir die Konsumenten. Und auch die Industrie, die bei Verpackung andere Verbrauchsmöglichkeiten schafft. Also es ist ein technisches Problem, als der Konsumenten auch politisch gestalten das, weil da musst du auch ein bisschen Rahmenbedingungen politischer Art setzen. Und das, wenn wir es bis 2030 schaffen würden und vielleicht sogar schon früher, das würde auch die Rolle Deutschlands als eine Industrienation, die sich das zutraut, aus dem Atom auszusteigen und aus der Kohle auszusteigen und auch noch im Recycling das Richtige zu tun, das würde uns richtig helfen und der Welt vielleicht auch.
Nun haben wir unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Kreislaufwirtschaft gehört und ganz spannende Eindrücke bekommen. Vielleicht nochmal als Resümee, was haben Sie denn jeweils von Ihrem Gegenüber gelernt? Herr Bachmann, was haben Sie heute von Herrn Müller-Drechsel gelernt?
Dass technische Brillanz und Exzellenz in den Abläufen, in den technischen Abläufen einhergeht, mit dem gesellschaftlichen Engagement über den Schatten zu springen.
Und Herr Müller-Drechsel, was haben Sie gelernt von Herrn Bachmann?
Das habe ich nicht erst heute gelernt, sondern das habe ich in seiner Funktion als Vorsitzender, ich glaube, das habe ich jetzt falsch gesagt,
Generalsekretär
des Nachhaltigkeitsrates der Bundesregierung schon ganz lange und verfolgt das auch schon sehr lange. eine solche Einrichtung und auch Herr Wachmann in seiner Person sowas ja, muss Visionen aufdenken. So, ja, es wird, unsere Zukunft findet vom Weiterdenken statt. Ja, und nur, und ich fand das gut, hier Beispiel gerade eben nochmal mit Lebensmitteln, an die denkt man nämlich so wenig, weil sie ja so ganz normal vorkommen. Ja, und dieses Thema, wie viel CO2-Äquivalente alleine weggeworfen werden, weil wir in Anführungszeichen nicht nur nicht aufessen, ja, sondern Lebensmittel nicht ernst genug nehmen, ja, das sind Themen der Zukunft, ja, denen wir uns heute stellen müssen, aber das hängt ganz viel davon ab, ja, nicht nur welche Technologien stehen wir zur Verfügung, sondern wie kriegen wir den Verbraucher auch mitgenommen bei all diesen Themen. Und da freue ich mich nicht nur, dass es Sie in Ihrer Person auch über die letzten 20 Jahre schon gegeben hat, ja, sondern dass es eine Einrichtung wie den Nachhaltigkeitsrat gibt, ja, weil das so wichtig ist.
Dann danke ich Ihnen für die Eindrücke und für das spannende Gespräch. Wir haben heute viele spannende und vielseitige Einblicke erhalten in die Kreislaufwirtschaft und darüber, was ich in Zukunft noch tun muss. Die Kreislaufwirtschaft bietet viele Ansatzpunkte, um Klimawandel und Ressourcenknappheit zu begegnen. Dafür müssen wir alle an einem Strang ziehen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Impulse in Sachen Kreislaufwirtschaft erfahren wollen, schauen Sie doch mal in das aktuelle Nachhaltigkeitsmagazin von Interzero. Ihnen, Herr Müller-Drechsel und Herr Bachmann, wünschen wir weiterhin viel Tatendrang bei allem, was Sie tun. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und das interessante Gespräch.